Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Mittlerweile ist die Grillsaison eröffnet. Nun, wenn du mit Holzkohle grillst, dann weißt du, wie du die Glut so richtig anfachst. Und zwar die Kohlen, die müssen alle zusammen auf einem Haufen sein und dann fachst du das Feuer so richtig an. Nimm eine glühende Kohle weg und isolier sie von dem Haufen. Was geschieht? Nun, langsam verschwindet die Wärme und das Glühen erlischt. Für sich allein hat die Kohle, eine einzelne Kohle, keine Wirksamkeit. Und du wirst dein Würstchen mit einer einzigen isolierten Kohle nicht grillen können, es sei denn, es sind 30 Grad und die Sonne heizt es auf. Aber ungefähr so ist ein Christ ohne Gemeinde. Christus hat nie vorgesehen, dass Gläubige isoliert leben. Nun, es sind schlechte Erfahrungen, es ist mangelnde Belehrung und es ist insbesondere der Individualismus, was zu einer niedrigen Sicht über die Gemeinde geführt hat. Nun, da bilden sich bei manchen so Gedanken wie: Ich liebe Jesus, aber nicht die Gemeinde. Ich besuche zwar eine Gemeinde, aber ich möchte mich nicht festlegen. Die Mitgliedschaft in der Ortsgemeinde ist eine menschgemachte Tradition. Nun, das Neue Testament kennt keine isolierten Christen. Durch die Bekehrung werden Gläubige sofort mit Christus und mit dem Volk Gottes verbunden. Und in der Schrift ist die Erlösung zwar persönlich, aber es ist niemals eine private Angelegenheit. Und die Frage ist nicht, ob die Gemeinde wichtig ist, sondern die Frage ist, ob du als Gläubiger ein hingegebenes und verbindliches Leben innerhalb der Ortsgemeinde führst, wozu du eigentlich berufen wurdest. Nun, auf der ältesten Rüstzeit im letzten Jahr, im letzten Juli, haben wir geplant, eine kurze Serie über die Gemeinde zu halten. Wie Theo schon erwähnte und David, was ist die Gemeinde? Was sind wir als Ortsgemeinde? Wie stellt sich Christus Gemeinde vor? Wie sieht die Leitung der Gemeinde aus, vor allem Älteste und Diakone? Und heute beginnen wir mit diesem Fundament, nämlich die Mitglieder der Gemeinde. Und wir werden bis in die Sommerferien hinein sogar mit dieser Serie fortfahren, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich am nächsten Sonntag, wo wir einen Gastprediger haben. Ihr dürft gerne Apostelgeschichte Kapitel 2 aufschlagen und wir lesen die Verse 41 bis 47. Das ist der Ausgangstext, aber wir werden auch in viele andere Texte noch hineingehen. Diejenigen nun, die bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. In diesem Abschnitt sehen wir zwei Wahrheiten über die Mitglieder der Gemeinde. Die erste ist, wir sehen die Notwendigkeit von Mitgliedschaft. Und dann sehen wir den Segen von Mitgliedschaft. Nun, wir beginnen mit der Notwendigkeit von Mitgliedschaft in der Ortsgemeinde. Und was für eine großartige Erinnerung. Heute ist Pfingsten. Und Pfingsten ist in der Tat die Geburtsstunde der Gemeinde. Der Heilige Geist, er wurde ausgegossen und die Jünger sind wirklich Zeugen Jesu Christi. Der Geist Gottes hat diesen einfachen Petrus derart verändert, dass ein Mann vor dem Innewohnen des Heiligen Geistes so verunsichert und ängstlich war, dass er eine Magd angelogen hat, zu Christus zu gehören, aus Angst. Und hier, erfüllt mit dem Heiligen Geist, ist er ein mutiger Zeuge Jesu und predigt mitten in Jerusalem. Und alle hören zu. Nun, Petrus predigt Christus. Das ist, man könnte sagen, die Zusammenfassung von Kapitel 2. Und die Zuhörer, sie werden überführt und sie kommen zum Glauben an Jesus. Vers 41 sagt, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Nun, dieser Vers erklärt zwei wichtige Fragen. Erklärt erstens, wer sind die Mitglieder der Gemeinde? Und dann klärt er, in welcher Beziehung stehen die Geretteten zur Gemeinde? Und das wollen wir uns ansehen. Die Mitglieder der Ortsgemeinde, macht der Text deutlich, sie sind gerettet und getauft. Nun, dieser Vers erfasst Errettung, Taufe und Mitgliedschaft in einem einzigen Satz zusammen. Und wir finden hier eine wichtige Reihenfolge, nämlich erst Errettung, dann Taufe, dann Mitgliedschaft. Nun, wer wird hier getauft? Es sind keine Babys, es sind keine Ungläubigen, sondern es sind die, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Nun, achte darauf, wie Lukas es formuliert. Er sagt, diejenigen, die bereitwillig sein Wort annahmen. Nun, das charakterisiert einen Gläubigen. Derselbe Petrus, der hier zu Pfingsten predigt, er sagt einige Jahre später in seinem ersten Brief, in 1. Petrus 1, Vers 23, dass wir Gläubige wiedergeboren sind aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das heißt, derjenige, der das Wort bereitwillig aufnimmt, er zeigt, dass er durch das Wort wiedergeboren wurde. Ein Gläubiger, er liebt das Wort Gottes. Ein Gläubiger gehorcht dem Wort Gottes. Das charakterisiert ihn. Ein Gläubiger hat das Wort Gottes bereitwillig aufgenommen. Und dann macht Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, deutlich, dann wurden sie getauft. Nun, vielleicht stellt man sich die Frage, warum um alles in der Welt soll jeder Gläubige im Wasser untergetaucht werden? Ich meine, was macht das für einen Sinn? Das ist so umständlich, vor allem wenn es 3000 Personen sind, die in einem Abwasch getauft werden sollen. Insbesondere in Jerusalem, wo es sowieso an Wasserknappheit mangelt. Nun, ist diese symbolische Handlung so wichtig? Nun, da passiert gar nichts. Das Wasser ist nicht magisch, die Handlung ist nicht magisch. Warum soll jeder Gläubige getauft werden? Paulus sagt in Römer 6 sehr deutlich, dass wir durch die Taufe eins gemacht werden mit Christus. Das heißt, wir drücken aus, wir sind mit Christus gestorben und wir sind mit ihm auferstanden. Sein Tod war mein Tod. Seine Auferstehung ist meine Auferstehung. Nun, für Jesus ist diese symbolische Einsmachung in der Taufe so wichtig, dass er von jedem Gläubigen erwartet, sich auf seinen Namen taufen zu lassen. Nun, mit Ausnahme der Schächer am Kreuz, der wurde ganz sicher nicht getauft. Aber er hat am selben Tag den Herrn im Paradies gesehen. Nun, wenn Jesus es so wichtig ist, dass wir uns mit ihm identifizieren, nun, dann sollte es uns auch wichtig sein, oder? Die sichtbare Wassertaufe, sie macht die unsichtbare Wiedergeburt sichtbar. Nun, und dann heißt es, dann wird der Gläubige hinzugefügt. Nun, wem oder was wird der Gläubige hinzugefügt? Vers 47 sagt, der Gemeinde. Das heißt, dem sichtbaren Leib Christi. Das ist Mitgliedschaft in der Ortsgemeinde. Das heißt, durch die sichtbare Taufe wird der Gläubige dem sichtbaren Leib der Gemeinde hinzugefügt, der Ortsgemeinde. Das ist der Beginn des Glaubenslebens und des Gemeindelebens hier in Jerusalem. Nun, schau noch mal in Vers 41, da heißt es, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Nun, das war nicht irgendwie eine Zahl, die aus dem himmlischen Buch des Lebens stammte. Nein, sondern die Apostel, die haben alle gezählt, die hinzugefügt wurden. Wir sehen, die Mitglieder der Gemeinde, sie sind gerettet und sie sind getauft. Vers 44 sagt, alle Gläubigen waren beisammen. Das ist Ortsgemeinde. Vers 47, der Herr tat täglich der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Später in Kapitel 4, Vers 4, da lesen wir, viele von denen, die das Wort hörten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf 5000. Also es waren noch wesentlich mehr. Es waren um Zehntausende in den ersten Tagen, die gerettet waren. Kapitel 4, Vers 32 sagt, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Kapitel 5, Vers 12 sagt, sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Das ist ein Bereich am Tempelbezirk. Nun, sie hatten damals noch kein eigenes Kirchengebäude. Die Gemeinde war nicht das Kirchengebäude, sondern die Menge der Gläubigen. Als Gemeinde wird im Neuen Testament nie das materielle Gebäude bezeichnet, sondern es sind immer die Menschen. Deswegen sind immer wieder manche überrascht, wenn sie hier reinkommen in ein altes Autohaus und das ist die Gemeinde. Nein, eigentlich ist die Gemeinde gar nicht hier, sondern die Gemeinde ist heute hier. Nun, erst mit der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert entstanden diese großen öffentlichen Kirchengebäude. Und ab da begann sich der Begriff Gemeinde oder Kirche zu verschieben. Und zwar weg von den Menschen hin auf das Gebäude, auf die Steine. Aber das Neue Testament bezeichnet mit Gemeinde immer die Gläubigen. Das griechische Wort kennt ihr sicherlich bestimmt, das ist Ekklesia. Das bedeutet die Herausgerufenen. Ja, es beschreibt eine Gruppe von Menschen, die heraus- oder zusammengerufen wurden. Und im Neuen Testament bezieht es sich immer auf die Gläubigen, die aus der Versklavung der Sünde herausgerufen wurden. Es sind diejenigen, wie wir später sehen in Vers 42, die in der Lehre der Apostel verharren, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, in den Gebeten. Es sind diejenigen, die sich anfangs Tag für Tag und dann später Sonntag für Sonntag versammelt haben, um den Herrn anzubeten, einander zu dienen, zu belehren und zu ermutigen. Nun, ich habe eine kurze Definition von Gemeinde mitgebracht. Du kannst sie gerne mitschreiben. Wahrscheinlich ergänzt man die immer wieder. Aber Gemeinde ist die sichtbare Gemeinschaft der wahren, erretteten Kinder Gottes, die den Herrn anbeten, einander erbauen und dienen und Botschafter für die Verlorenen sind. Nun, das macht aus, wer wir sind und das macht aus, was wir tun, auch als Leuchtturm, als Ortsgemeinde hier vor Ort. Wir sind eine sichtbare Gemeinschaft der wahren, erretteten Kinder Gottes, die den Herrn anbeten, einander erbauen und dienen und Botschafter für die Verlorenen sind. Nun, die neutestamentliche Gemeinde ist etwas völlig Neues, etwas völlig anderes wie im Alten Testament. Im Alten Testament, da gehörte man durch familiäre Abstammung zum Volk Gottes. Das heißt, einfach durch die physische Geburt. Im Neuen Testament gehört man durch eine geistliche Geburt zum Volk Gottes dazu. Man wird hier nicht physisch hineingeboren, sondern man wird geistlich wiedergeboren. Wie wir zu Pfingsten sehen, ist der Heilige Geist, er gebiert jemanden in die Gemeinde hinein. Und das Neue Testament macht sehr deutlich und beschreibt, dass sie Kinder Gottes genannt werden. Man könnte sagen, Gott hat nur Kinder, keine Enkelkinder. Nun, eine kurze Klammer. Das heißt nicht, dass wir jetzt im neuen Bund sind, dass Gott sein auserwähltes Volk Israel für immer verworfen hätte. Paulus macht in Römer 9 bis 11 sehr klar, dass es nur eine temporäre Verstockung ist. Und zwar bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Nun, wir sehen hier in diesem Abschnitt, Mitglieder der Ortsgemeinde sind gerettet und getauft. Und dieses Muster zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Apostelgeschichte 5, 41, immer mehr wurden hinzugefügt, die an den Herrn glaubten. Man sollte eigentlich meinen, dieses Prinzip ist so selbstverständlich, aber leider ist dem nicht so. Und jede Gemeinde, die dieses Prinzip umsetzt, muss mit Gegenwind rechnen. Älteste, die dieses Prinzip umsetzen, müssen mit Gegenwind rechnen. Sicherlich kennen einige Jonathan Edwards, er war Pastor in Northampton in Massachusetts. Es war die Zeit der großen Erweckung in den Vereinigten Staaten. Und zwar so viele kamen zum Glauben, dass 1835 ein neues Gemeindegebäude gebaut werden musste, weil das alte zu klein geworden ist. Und trotz dieser großen Erweckung wurde Edwards 15 Jahre später von seiner Gemeinde rausgeschmissen. Nun, warum? Die Gemeinde gehörte zu einem Bund, in dem diese Reihenfolge, die wir gesehen haben, nämlich Errettung, Taufe, Mitgliedschaft, leider umgekehrt wurde. Und zwar praktizierten sie erst Taufe, Säuglingstaufe, dann Mitgliedschaft und dann hofften alle, dass sich auch die Errettung einstellt. Und das Problem war, dass die Gemeinde gefüllt war mit Ungläubigen. Nun, das war nicht das erste Mal in der Kirchengeschichte, dass dem so war. Und als Jonathan Edwards begann, eine Linie zu ziehen, und zwar zwischen Gläubigen und Ungläubigen, wer ist gerettet und wer ist nicht gerettet, wurde er 1750 in hohen Bogen rausgeschmissen aus der Gemeinde. Was war der Kern? Er wollte, dass nur Gerettete am Abendmahl teilnehmen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, 90% seiner Gemeinde stimmten zu, dass er rausgeschmissen wurde. So unfassbar. Nun, wir sehen, tiefgreifende Wahrheiten, sie verselbstständigen sich leider nicht, auch wenn wir es gerne annehmen würden, sondern sie müssen immer wieder gelehrt werden. Und beim Umsetzen dieser Prinzipien kann es sein, dass man immer wieder mit Gegenwind rechnen muss. Nun, in welcher Verbindung steht der Gläubige zur Ortsgemeinde? Schau nochmal in Kapitel 2, Vers 41. Es heißt, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Nun, wir sehen, die Errettung verbindet den Gläubigen unmittelbar mit der Ortsgemeinde. Die Errettung verbindet den Gläubigen mit der Ortsgemeinde. Und das sehen wir durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. In jeder Stadt, wo Menschen gerettet wurden, versammelten sie sich in einer Ortsgemeinde. Wohlgemerkt, ich hatte erwähnt, es kommt nicht auf das Gebäude, auf die Steine drauf an, sondern auf die Versammlung der Gläubigen. Nun, oft begann die Gemeinde in der Synagoge, bis sie dann aus der Synagoge rausgeschmissen wurde. In Korinth war das der Fall und die Gemeinde traf sich dann im Haus neben der Synagoge. Apostelgeschichte 18. In Ephesus trafen sie sich in der Schule von einem gewissen Tyrannus. Apostelgeschichte 19. In Philippi trafen sich der Kerkermeister mit seiner Familie und alle neuen Gläubigen sehr wahrscheinlich im Haus von Lydia. Das Neue Testament kennt schlichtweg keine Kategorie für einen Christen, der bewusst außerhalb der Ortsgemeinde lebt. Nun, leider hört man Menschen immer wieder sagen, Mitgliedschaft in der Ortsgemeinde ist nicht biblisch. Habt ihr das auch schon mal gehört oder gedacht? Oder Gläubige wurden nicht in einer Mitgliederliste geführt. Das ist nicht zutreffend. Das Neue Testament macht sehr klar deutlich, dass eine verbindliche Zugehörigkeit zur Ortsgemeinde nicht nur optional ist, sondern sie wird vorausgesetzt. Schau nochmal in Vers 41. Da heißt es, 3000 Seelen wurden hinzugetan. Vers 47. Der Herr tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Kapitel 4, Vers 4. Viele, die das Wort hörten, wurden gläubig und die Zahl stieg auf etwa 5000. Nun, Menschen kamen zum Glauben und sie wurden hinzugefügt. Es war der Herr, der gerettet hat, aber es war die Gemeinde, die gezählt hat. Nun, die Gläubigen, sie wussten ganz genau, wer ist drinnen und wer ist draußen. Nicht nur die Gläubigen wussten es, sogar die Ungläubigen wussten es. Nun, nach dem Vorfall von Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5 heißt es, es kam Furcht über die, die drin waren, über die Gemeinde. Und dann heißt es, zwei Verse später, von den Übrigen, das heißt von den Ungläubigen, wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Es waren nicht nur die Gläubigen und nicht nur die Ungläubigen, die wussten, wer drinnen ist und wer draußen ist. Es waren sogar die Verfolger der Gemeinde. Die wussten, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Nun, Gott nimmt Mitgliedschaft sehr ernst. Und zwar so sehr, dass er jeden Gläubigen mit seinem Geist markiert, könnte man sagen, um deutlich zu machen, er gehört zu mir. Er ist mein Kind. Nun, wenn Gott im Himmel Buch führt über seine Auserwählten, warum sollten die Gläubigen in der Ortsgemeinde nicht in einer Mitgliedschaftstabelle oder in einer App oder in einer Software geführt werden? Nun, wenn Gott im Buch des Lebens jeden Gläubigen mit Namen hineingeschrieben hat, warum haben Gläubige ein Problem damit, dass in der Ortsgemeinde schriftlich festgehalten wird, wer gläubig ist und wer nicht, wer drinnen ist und wer draußen ist? Nun, schlussendlich will jeder von uns, dass sein Name im Buch des Lebens steht, oder nicht? Das ist die größte Freude, die größte Hoffnung. Nun, Mitgliedschaft zur Ortsgemeinde wird im ganzen Neuen Testament vorausgesetzt. Die Errettung verbindet den Gläubigen unmittelbar mit der Ortsgemeinde. Nun, das ist so, wie wenn du in eine Familie hineingeboren wärst. Nun, dann hast du automatisch Geschwister, ob du willst oder nicht, ob du sie magst oder nicht. Nun, du hast die Geschwister, die schon da sind, und du bekommst die als Geschwister, die noch dazukommen. Nun, du kannst nicht darüber entscheiden, wenn du hineingeboren wärst, wer deine Geschwister sein sollen. Es ist ein großer Irrtum zu denken, ich glaube für mich persönlich und das reicht. Nein, der Glaube, der war nie eine private Angelegenheit. Das war der Grund, dass Jesus will, dass jeder öffentlich getauft wird. Das ist der Grund, dass du zur sichtbaren Gemeinde hinzugefügt werden sollst. Gläubige sind keine Einzelkämpfer, sondern sie sind zur Gemeinschaft berufen. Nun, wenn Christus durch die Errettung den Gläubigen mit der Gemeinde verbindet, denkst du, es wäre klüger, gesünder und heldenhafter, sich von der Gemeinde wieder zu entbinden? Nicht wirklich. Das ist nicht nur Dummheit, das ist nicht nur Stolz, weil man denkt, ich schaffe es allein, ich brauche die anderen nicht, sondern das ist ungehorsam gegenüber den Herrn. Es gibt ganz hartnäckige, ich würde sie Gemeindeverweigerer nennen, die sind sehr spitzfindig und sagen, es gibt im Neuen Testament kein Gebot, dass du Mitglied einer Ortsgemeinde sein sollst. Nun, das ist nicht ganz zutreffend. Um ehrlich zu sein, dachte ich das auch sehr lange, aber das stimmt nicht. Wer so argumentiert, der liest Gottes Wort nicht wie ein Verurteilter, sondern wie ein Beurteiler. Wer so argumentiert, der liest Gottes Wort wie ein Richter und nicht wie ein Sünder. Nun, es stimmt schon, diese exakten Worte, die sind so nicht gebraucht. Aber das Neue Testament ordnet eine aktive Zugehörigkeit zur Ortsgemeinde sehr wohl und sehr deutlich an. David hatte einleitend schon Hebräer 10, Vers 25 gelesen. Das ist auch der Vers, der auf dem Wochenblatt draufsteht. Und dort heißt es, beginnend in Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis. Und so weiter. Vers 24, lasst uns aufeinander Acht geben. Und nun Vers 25, wie? Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, offensichtlich schon damals, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat die Ortsgemeinde vor Augen mit ihren wöchentlichen Gottesdiensten. Und der Befehl lautet, du sollst deine eigene Versammlung der Gläubigen nicht verlassen und nicht vernachlässigen. Du sollst dabei sein, du sollst zugehörig sein, du sollst ein aktives Gemeindemitglied sein. Christus hat eine extrem hohe Sicht von der Gemeinde, denn sie ist die Grundfeste der Wahrheit und die Gemeinde repräsentiert ihn. Und ihr erinnert euch sicherlich, als Paulus nach Damaskus reiste, um die Gemeinde zu verfolgen, sagt Jesus, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das heißt, Christus identifiziert sich nicht nur mit der Universalgemeinde. Nein, Christus identifiziert sich mit der Ortsgemeinde. Das sehen wir auch in den Sendschreiben sehr deutlich. Das heißt, wenn du die Ortsgemeinde verachtest, nun vielleicht denkst du, wie verachte ich? Ich würde das nie tun. Oh doch, wenn du die Ortsgemeinde verachtest, indem du dich ihr nicht anschließt oder indem du sie nicht besuchst, indem du dich der Leitung nicht unterordnest, indem du nicht deine Gaben einsetzt und dienst, hör gut zu, verachtest du das Haupt der Gemeinde. Und das ist Christus. Es ist wie wenn du dem Herrn eine Ohrfeige gibst, weil der Herr ist nicht nur Herr der Universalgemeinde, sondern der Herr ist auch das Haupt der Ortsgemeinde. Nun hört man oft den Einwand, das Wort Mitgliedschaft kommt im Neuen Testament gar nicht vor. Um ehrlich zu sein, das dachte ich auch. Und ich habe es auch schon öfter gesagt. Und beim Vorbereiten habe ich festgestellt, dass es gar nicht stimmt. Ihr dürft gerne 1. Korinther 12, Vers 27 aufschlagen. Hier spricht Paulus von der sichtbaren Ortsgemeinde in Korinth. Und er sagt dort Folgendes. Er sagt zur Ortsgemeinde in Korinth, ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran. Habt ihr das gesehen? Da steht Glied. Nun, vielleicht sollte man einfach das Wort Gliedschaft benutzen, aber das klingt irgendwie sehr Sonderbar, ja. Mitgliedschaft ist tatsächlich das beste Wort, weil es ist biblisch. Paulus gebraucht es. Du willst doch ein Glied am Leib des Herrn sein, oder etwa nicht? Nun, wenn du Anteil an der Errettung haben willst, wenn du deinen Namen im Buch des Lebens niedergeschrieben haben willst, wenn du ein Glied am Leib des Herrn sein willst, warum weigerst du dich, ein Glied am sichtbaren Leib Christi zu werden? Da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Weil Christus will, dass du dich sichtbar mit ihm identifizierst. Nun, im Krankenhaus würde man ein Labor machen. Nun, das heißt, man nimmt Blut ab, man untersucht es auf Anomalien, auf Krankheitserreger und würde feststellen, wo ist die Ursache. Aber wenn du dich einer Ortsgemeinde nicht anschließen willst, dann musst du ganz dringend deine geistliche Gesundheit checken lassen. Vielleicht ist deine Liebe erkaltet. Im schlimmsten Fall bist du gar nicht am Leben. Jemand, der sich im Inneren vom Herrn entfernt, der entfernt sich nach außen hin fast immer gleichzeitig auch von der Gemeinde. Christus will, dass du dich sichtbar mit ihm identifizierst. Du repräsentierst Christus. Aber was geschieht, wenn du ihn nicht mehr repräsentierst? Was geschieht, wenn deine Errettung gar nicht echt war, sondern sie war vielleicht gefaked? Was geschieht, wenn du nach einer Weile das Wort gar nicht mehr so bereitwillig annimmst? Nun, Paulus, er gibt uns eine Antwort in 1. Korinther 5. Ihr dürft gerne 1. Korinther 5 aufschlagen. Hier korrigiert er einen Missstand in der Gemeinde. Folgende Situation, da war ein Mann in ihrer Mitte, ein Gemeindemitglied, der in Unzucht lebte. Paulus sagt, schlimmere Unzucht wie unter Ungläubigen. Nun, was war die Ursache? Er hatte die Frau seines Vaters und lebte mit ihr. Also eine uneheliche Beziehung, keine Ehe. Und die Gemeinde, die war sogar stolz darauf, dass sie so tolerant waren. Nun, man könnte meinen, Paulus schreibt an eine Gemeinde von heute. Und er muss sie scharf zurechtweisen. Und er sagt, euer Rühmen ist überhaupt nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Nun, als Hausfrau will man das ja gerade, aber nicht in der Gemeinde. Und dann schreibt er ihnen, was richtig wäre in Vers 4 und 5. Und er sagt, auch wenn ich abwesend bin und nicht bei euch, habe ich beschlossen, denjenigen dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Nun, Paulus, er spricht damit Gemeindezucht an. Das heißt, einen an der Sünde festhaltenden Gläubigen aus dem Schutzbereich der Gemeinde zu entfernen und ihn dem Herrschaftsbereich Satans dieser Welt zu überlassen. Und das Ziel von Gemeindezucht ist, sowohl die Reinheit der Gemeinde, ja, Paulus sagt, den Sauerteig ausfegen, damit meint er nicht Sündlosigkeit, aber auch das Ziel ist schlussendlich die Errettung dieses Mannes. Hoffentlich wird diese Situation dazu führen, dass er Buße tut. Und sehr wahrscheinlich war das tatsächlich der Fall. Im zweiten Brief lesen wir davon. Aber dann sagt Paulus Folgendes. Schaut in Vers 9 bis 11 und dann Vers 12. Er sagt, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Wow, Paulus, warte mal. Nein, nein, er klärt es. Und er sagt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen oder eine Kolonie gründen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Und jetzt kommt die Aussage, auf die ich abziele. Schaut euch Vers 12 und 13 an. Paulus sagt, Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Nun, dieser Abschnitt, er macht eins deutlich. Es gibt ganz klar ein Drinnen und ein Draußen. Das ist der Punkt. Drinnen ist jemand, der in ihrer Mitte ist. Das sind Gläubige. Das sind die, die sich am Tag des Herrn, im Namen des Herrn versammeln. Und Paulus sagt, für die sind wir verantwortlich, sie zu richten oder zu beurteilen. Stimmt ihr Wandel mit ihrem Bekenntnis überein? Und dann sagt er, draußen sind die Ungläubigen. Aber er sagt, nach draußen bewegt man auch jemand, der sich Bruder nennt, aber nicht wie ein Bruder lebt. Nun, Frage, wie kann man jemanden von drinnen nach draußen befördern, wenn es gar kein drinnen gibt? Ich meine, wir haben die Türen sogar offen und trotzdem sprechen wir von einem drinnen und einem draußen. Ja, weil es ein drinnen und ein draußen gibt. Es ist unmöglich, es ist absurd zu sagen, es gibt keine Mitgliedschaft in der Ortsgemeinde. Die Bibel setzt sie voraus. Denn die Errettung verbindet den Gläubigen unmittelbar, nicht nur mit der Gesamtheit der Gläubigen, sondern auch mit der Ortsgemeinde. Spurgeon, er trifft wie immer den Nagel auf den Kopf. Er sagt Folgendes, ich habe ein Zitat von ihm und ihr dürft es gerne mitlesen. Er sagt, ich weiß, dass es einige gibt, die sagen, nun, ich habe mich dem Herrn hingegeben, aber ich habe nicht vor, mich einer Gemeinde anzuschließen. Ich frage, warum denn nicht? Und sie antworten, weil ich auch ohne Gemeinde ein guter Christ sein kann. Und ich frage, bist du dir da sicher? Kannst du durch Ungehorsam gegenüber den Geboten deines Herrn ein ebenso guter Christ sein wie durch Ungehorsam? Schau, da ist ein Ziegelstein. Und er nimmt einen Ziegelstein und illustriert und sagt, wozu ist der Ziegelstein da? Er ist da, ein Haus zu bauen. Es nützt nichts, wenn der Ziegelstein dir sagt, dass er genauso ein guter Ziegelstein ist, wenn er allein auf dem Boden herumliegt, wie wenn er Teil eines Hauses wäre. Eigentlich ist es ein nichtsnutziger Ziegelstein. Und nun kommt seine Schlussfolgerung. Also, ihr Wanderchristen, ich glaube nicht, dass ihr dem Zweck dient, für den Christus euch gerettet hat, habt. Ihr lebt entgegen dem Leben, das Christus von euch erwartet. Und ihr tragt einen großen Teil der Schuld für den Schaden, den ihr anrichtet. Christus hat jeden Gläubigen seinem Leib hinzugefügt. Das bedeutet, deine Gaben sind wichtig. Dein Dienst ist wichtig. Deine Anwesenheit ist wichtig. Deine Beteiligung an der Gemeinschaft der Gläubigen ist wichtig. Nun, die Mitgliedschaft in der Gemeinde ist nicht nur eine Pflicht, die du erdulden musst. Nein, Mitgliedschaft ist eines der größten Geschenke Gottes an jeden Gläubigen. Und wir wollen uns nun im zweiten Teil den Segen der Mitgliedschaft anschauen. Was hat Gott sich ausgedacht, als er an Pfingsten die Gemeinde ins Leben rief? Nun, wir werden sehen, dass Gott deine Zugehörigkeit zu einer Ortsgemeinde als ein wichtiges Mittel der Gnade gebraucht, um dich zu versorgen, dich zu beschützen, dich zur Reife zu führen und mit Freude zu erfüllen. Gehen wir zurück zu Apostelgeschichte 2, Vers 42. Dort heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Nun, wenn man so weiterliest, dann strotzt dieser Abschnitt voller Freude von Gemeinschaft, von Wachstum und Anbetung. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, er sagt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Der Segen von Mitgliedschaft ist der Segen von geistlichem Wachstum. Der Segen von geistlichem Wachstum. Nun, Gott gebraucht allem voran sein Wort, um dich zu ernähren. Insbesondere die Predigt von Gottes Wort, aber es ist auch der Austausch, das Vertiefen und das Anwenden in den Kleingruppen, in den Diensttreffen, in den Hauskreisen, wie wir sie haben. Ich meine, in Kolosser kommen wir gerade von dieser Serie aus Kolosser 3, Vers 16 und 17, wo Paulus sagt, lasst das Wort reichlich in euch wohnen. Warum? Weil Gott das gebraucht als Mittel, um uns zum geistlichen Wachstum und zur Reife zu führen. Nun, Gott gebraucht Anbetung, Gott gebraucht Jüngerschaft, um dich im Glauben wachsen zu lassen. Und in erster Linie ist die Gemeinde der Ort, wo du ernährt wirst. In erster Linie ist die Gemeinde der Ort, wo du zugerüstet wirst, wo du heranreifst, wo du gestärkt wirst. Nun, natürlich gebraucht Gott auch den Segen der Universalgemeinde, wie zum Beispiel eine Bibelschule oder wie zum Beispiel gute Predigten oder ein Podcast. Aber selbst diese dürfen nicht losgelöst von der Ortsgemeinde existieren. Gott gebraucht in erster Linie die Ortsgemeinde, um dich zur Reife zu führen. Und das wollen wir als Gemeinde immer vor Augen haben. Ob in den Kleingruppen oder ob in den Diensttreffen. Es geht nie darum, dass wir dienen, um des Dienstes willen. Gott verfolgt immer das Ziel, uns zur Reife zu führen. Und weißt du, das Überraschende ist, Gott gebraucht sogar die Unvollkommenheit deines Bruders und deiner Schwester, um dich zur Reife zu führen. Nun, das ist ungefähr so wie beim Immunsystem deiner Kinder. Es wird gestärkt durch Schmutzkontakt. Nun, wenn du sie immer in eine sterile Umgebung einpackst und alles immer desinfizierst, dann kriegen sie eher Allergien, wie das ihr Immunsystem wächst. Und so ist die Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde ist nicht vollkommen. Nur das Haupt ist vollkommen. Die Ortsgemeinde wird dich enttäuschen. Geschwister werden dich enttäuschen. Die Ältesten, sie werden dich enttäuschen. Und das geschah auch in der Urgemeinde, sehr schnell. Nun, wenige Kapitel später, wenige Tage oder Wochen später, werden die hellenistischen Witwen bei der Hilfeleistung übersehen. Und das führt zu Unzufriedenheit. Aber weißt du, Christus will die Ortsgemeinde gebrauchen, um dich zu schützen, dich zur Reife zu führen. Und er will deine Gabe nutzen, um die Gemeinde zu erbauen. Nun, Paulus beschreibt, das ist ein Geheimnis, das selbst die Engel versuchen zu verstehen und sie verstehen es nicht. Also können wir es auch nicht verstehen. Aber das Geheimnis ist folgendes. Er sagt, der Leib erbaut sich selbst durch die unvollkommenen Heiligen. So unfassbar. Wie kann das geschehen? Das ist das Geheimnis Gottes. Der Geist wirkt. Aber der Leib erbaut sich selbst durch die Lehre der Apostel, durch die Gemeinschaft, durch das Verharren im Brotbrechen, in den Gebeten. Und es ist außergewöhnlich, was Gott tut. Nun, wenn du dich für klüger hältst als Jesus und wenn du dich von dem Segen der Mitgliedschaft entbindest, obwohl Jesus dich verbunden hat, dann schadest du nicht nur dir selbst, sondern du schadest dem Leib des Herrn. Gott gebraucht sogar die Unvollkommenheit deines Bruders und deiner Schwester, um dich zur Reife zu führen. Wir müssen Herausforderungen, Widrigkeiten erwarten. Das Gemeindeleben funktioniert so wie deine Muskeln. Sie wachsen nur, wenn sie belastet werden und wenn Widerstand da ist. Gemeindeleben funktioniert wie ein Diamant. Nun, er entsteht nicht, wenn man sanft streichelt, sondern er entsteht durch gewaltigen Druck und extreme Hitze. Nun, es geht weiter in dem Abschnitt. Und wir werden sehen, der Segen ist nicht nur Wachstum, sondern der Segen ist familiäre Gemeinschaft. Nun, schaut euch Vers 42 an und die nächsten Verse. Man könnte meinen, die nächsten Verse beschreiben den Himmel auf Erden. Das heißt dort, sie waren beständig in Gemeinschaft, alle Gläubigen waren zusammen, sie hatten alle Dinge zusammen, sie verkauften ihre Güter, Besitztümer, verteilten, wie einer bedürftig war. Jeden Tag waren sie beständig, einmütig im Tempel. Sie brachen das Brot in den Häusern, ja, in ihren Hauskreisen oder Kleingruppen. Sie nahmen die Speise mit Frohlocken in Einfalt des Herzens und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem Volk. Nun, wir alle wünschen, dort gewesen zu sein, nicht wahr? Und in der Tat, eine gesunde Gemeinde sollte ein Vorgeschmack des Himmels auf Erden sein. Nun, es gibt wirklich Gemeinden, die verdienen den Namen Gemeinde nicht. Jesus sagt zu einer Gemeinde, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Zu einer anderen Gemeinde sagt Jesus, wenn du nicht Buße tust, werde ich den Laden dicht machen. Und wisst ihr, was passiert? Sie versuchen mit aller Kraft, den Laden am Laufen zu halten, ohne Buße zu tun. Nun, eine gesunde Gemeinde ist nicht eine Gemeinde, wo es keine Probleme gibt, sondern eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, wo Probleme biblisch gelöst werden. Gott schickt Probleme. Er schickt Druck und Hitze, um uns zu schleifen. Aber eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, die sich eng an Gottes Plan hält. Eine Gemeinde, die das Wort reichlich unter sich wohnen lässt, um beständig zu wachsen. Eine Gemeinde, die klare Linien hat. Wer ist drinnen, wer ist draußen? Wer repräsentiert Christus und wer nicht? Und wo Mitgliedschaft und Gemeindezucht praktiziert wird. Eine Gemeinde ist gesund, wenn sie ein klares Verständnis von Evangelium und Bekehrung hat, wo biblische Leitung existiert, wo nicht Hauptsache gedient wird, sondern wo wir biblisch dienen, in der Frucht des Geistes. Nun, eine solche Gemeinde ist der Vorgeschmack des Himmels. Dazu wollen wir alle, oder? Das wollen wir alle als Leuchttürmer. Und das ist eine Atmosphäre der Gnade. Wir haben Gnade empfangen und wir geben Gnade weiter im Dienen, im Reden, in allem. Nun, hier ist ein großes Missverständnis. Vers 44 und 45 sagt, sie hatten alle Dinge gemeinsam. Und nein, das ist nicht ein christlicher Sozialismus. Nun, später bei Ananias und Sapphira sehen wir, dass Privateigentum nicht automatisch zu Gemeinschaftseigentum wird. Petrus, er sagt zu Ananias, du hättest dein Grundstück und dein Eigentum behalten können. Und selbst als du es verkauft hast, war es nicht in deiner Gewalt, du musstest es nicht geben. Nun, das bedeutet, dass Christen auch nicht in einer großen Wohngemeinschaft miteinander wohnen sollen. Nun, diese Tendenzen findet man immer wieder. Das bedeutet auch, dass Christen nicht in eine Kolonie ziehen oder eine Siedlungsgemeinschaft oder was auch immer. Nein, sondern was der Text meint ist, wir sehen, dass die Gläubigen füreinander Sorge trugen, einander gedient haben, wie es in einer Familie geschieht. Und das ist ein unglaublicher Segen der Mitgliedschaft. So viele Geschwister sind da, die bereitwillig sind, ihre Gaben einzusetzen, um dir zu dienen. Bist du dir bewusst, wie viele Geschwister dir gedient haben? Einfach nur, dass du hier sitzt und du hast noch nicht mal was getan? Du sitzt einfach nur da, aber so viele haben schon investiert und gedient. Und wir kriegen es oft gar nicht mit. Nun, Gemeinde ist der primäre Ort, wo du dienst und wo dir gedient wird. Und Paulus, er redet den Korinthern sehr ins Gewissen. Sie waren so stolz und haben zwei Sünden begangen. Also nicht nur zwei, aber er spricht zwei an. Manche dachten, auf mich kommt es nicht an. Und die anderen dachten, ich brauche den anderen nicht, ich habe mich. Und deswegen sagt er und weist sie scharf zurecht und sagt, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Wir brauchen einander. Du brauchst die Gaben deines Bruders und deiner Schwester. Und das ist der Segen von einer familiären Gemeinschaft. Nicht oberflächliche Gemeinschaft, sondern echte, tiefe Gemeinschaft in Christus. Eine Anteilnahme am Leben. Das ist wie in einer Familie. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wir helfen einander, die Lasten tragen, ob es Herausforderungen sind, ob es Leid und Trauer ist oder Probleme in der Ehe, in der Familie. Nun, der Segen der Mitgliedschaft geht weiter. Ich habe als dritten Punkt den Segen von Schutz. Schutz vor Verirrung, Schutz, überhaupt die Ziellinie zu erreichen. Nun, hier in Apostelgeschichte 2 wird dies nicht ausdrücklich hervorgehoben, aber es wird an vielen anderen Stellen in der Apostelgeschichte und anderen Texten sehr deutlich. Gott gebraucht in erster Linie die Gemeinde, um dich zu beschützen. Vor Abfallen, dass du dich nicht verehrst, dass du nicht in Irrlehre stolperst und dass du überhaupt die Ziellinie erreichst. Und Gott gebraucht die Hirten der Gemeinde, um dich zu schützen. In Apostelgeschichte 20, Vers 28, da verabschiedet Paulus sich von den Ältesten aus Ephesus und er sagt zu ihnen diese bekannten Worte, die wir alle sehr gut kennen. Er sagt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher, also in der Herde, der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Nun, er macht deutlich, ihr Ältesten, ihr müsst die Schafe hüten, aber um die Schafe zu hüten, müsst ihr wissen, welche Schafe sind denn in dem Stall. Welche sind drin und welche sind nicht drin. Nun, Gott hat die Ältesten als Hirten über die Ortsgemeinde gesetzt, um die Herde zu behüten. Und Paulus warnt und sagt, da kommen räuberische Wölfe von außen. Und Paulus sagt, da werden aus eurer eigenen Mitte werden Menschen aufstehen und verkehrte Dinge reden. Und dafür schützt Gott durch Älteste. Nun, der Hebräerbrief, er macht sehr deutlich, dein und mein Glaubensleben ist nicht ein Sprint über 50 Meter, sondern es ist ein Marathonlauf. Wir laufen, bis wir sterben. Das war der erste Marathon, von dem man sagt, er wäre gelaufen worden. Der Läufer kam nach 42, irgendwas Kilometer an, überbrachte die Nachricht, Nike, Nike, Sieg, Sieg, und er brach zusammen und starb. Nun, das ist unser Lebenslauf. Wir laufen einen Marathon, bis wir die Ziellinie erreichen. Und die Ziellinie ist der Himmel. Die Ziellinie ist, wenn wir sterben und die Nachricht überbracht haben oder wenn wir im Himmel angekommen sind. Nun, und wir werden garantiert müde. Wir brauchen gar nicht diskutieren. Wir werden müde. Aber weißt du, Gott gebraucht die Mitgliedschaft der Ortsgemeinde. Gott gebraucht die Geschwister. Gott gebraucht die Versammlung am Sonntag, damit du nicht den Mut verlierst. Damit du angespornt wirst, die Ziellinie zu erreichen. Und David hat Hebräer 10 schon vorgelesen, wo es heißt, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht zu wanken. Lasst uns aufeinander Acht geben, dass wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wie? Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Eine der häufigsten Metaphern über Gemeinde und deren Mitglieder ist Herde und Schafe. Und es sind nicht die starken Schafe, die sich von der Herde entfernen, sondern es sind die Unreifen. Es sind oft schwache Christen, die sich Unabhängigkeit wünschen. Reife Christen, sie wissen, wie wichtig die Gemeinde ist. Sie wissen, wie sehr sie die Gemeinde braucht. Sie wissen, wie sehr sie die Gemeinde brauchen und nicht die Gemeinde sie braucht. Ein Schaf, das sich von der Herde entfernt und eigene Wege geht, ist nicht ein Held, sondern es ist ein dummes Schaf. Es ist ein Schaf, das sich in große Gefahr begibt, weil es sich aus dem Schutzraum der Gemeinde entfernt. Und auch wenn das manchmal in scheinbarer Demut geschieht, ist es anmaßende Arroganz zu denken, Ich bin schlauer wie Christus. Ich komme alleine ganz gut zurecht und ich brauche die Herde nicht. Nun, wenn dieses Schaf, das in die Irre geht, sich nicht von den Unterhirten zurückholen lässt, dann hat der Oberhirte Mittel und Wege, falls es überhaupt sein Schaf ist. Nun schauen wir uns kurz noch den letzten Vers an. Da heißt es, der Herr tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Nun, der Segen von Mitgliedschaft ist nicht nur Wachstum und Gemeinschaft und Schutz, sondern effektive Evangelisation. Dort, wo Mitglieder ihre Verpflichtung ernst nehmen, da geschieht Wachstum. Du kannst nicht alleine effektiv sein und den Missionsbefehl umsetzen. Du brauchst die Gemeinde. Nun, wenn du sagst, ich liebe Jesus, aber ich brauche dafür keine Gemeinde, dann musst du dir bewusst sein, dass jede glühende Kohle, die vom Feuer isoliert wird, bald an Wärme und Kraft verliert. Die Flamme erlischt und die einzige Kohle hat keinen Nutzen mehr. Aber wenn die Kohlen zusammenbleiben, dann geben sie eine glühende Hitze ab, weil sie sich gegenseitig nähren. Nun, Mitgliedschaft in der Ortsgemeinde ist notwendig, weil Christus sie gebetet, aber sie ist vielmehr ein Segen, weil Christus durch sie wirkt. Die Gemeinde wird dich enttäuschen, auch wir als Gemeinde werden ganz sicher dich enttäuschen. Jede Gemeinde ist eine Gemeinde voller geretteter Sünder, die alle noch in der Heiligung stecken. Aber die Gemeinde ist dennoch der Leib Christi, die Grundfeste der Wahrheit und der Tempel und das Haus Gottes. Und trotz aller Unvollkommenheit gibt es keine Institution auf Erden, die Christus kostbarer ist als die Gemeinde. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Nun, wenn du hier bist und du bist noch nicht gerettet, dann möchte ich dich ermahnen, Buße zu tun. Kehre um, komm zu Christus. Er nimmt dich gerne in seine Herde auf, in seine geistliche Familie. Vielleicht bist du hier und du bist distanziert. Hör auf, am Rand der Gemeinde zu stehen. Werde Teil des sichtbaren Leibes Christi. Nun, wenn du hier bist und du bist ein treues und hingegebenes Mitglied, dann unterschätze nie, was Gott durch ein gewöhnliches, hingegebenes Gemeindeleben bewirken kann. Es kommt nicht auf deine Glut an. Sei dankbar für die Glut deines Bruders, deiner Schwester neben dir. Schätze ihren Dienst, ihren Eifer, ihre Hingabe. Und richte deine Augen nicht auf die Herausforderungen, die wird es immer in einer Gemeinde geben, sondern richte sie auf das, was der Herr durch seine Gemeinde bewirkt. Die Gemeinde ist kostbar in den Augen des Herrn. Und mögen wir dahin kommen, dass wir die Gemeinde annähernd nur so viel lieben, wie Christus sie lebt. Ich möchte mit Psalm 84 schließen und David und ich, wir haben uns nicht abgesprochen. aber mein Gebet ist, dass deine Liebe zum Herrn und zu seiner Gemeinde so beschrieben wird, wie es hier heißt. Psalm 84, da heißt es, wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Amen. Lasst uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, sofern es möglich ist. Herr Jesus Christus, wir preisen dich für Pfingsten. Wir danken dir, dass du deinen Geist gesandt hast, der Gläubige, der jeden Gläubigen zu deiner Gemeinde hinzufügt. Herr, du baust deine Gemeinde und du fügst Gerettete der Gemeinde hinzu. Herr, wir haben gesehen, dass es so notwendig ist, ein Glied am Leib Christi zu sein, zum Leib Christi dazuzugehören, Mitglied zu sein in der Ortsgemeinde. Aber Herr, wir sind so überwältigt zu sehen, welchen Segen die Ortsgemeinde mit sich bringt. Herr, du hast es so eingerichtet, dass der Leib, obwohl er aus unvollkommenen Heiligen zusammengesetzt wird, sich selbst erbaut, angeleitet durch dein Wort und bekräftigt in der Kraft deines Geistes. Und Herr, wir danken dir, dass du die Gemeinde gebrauchst, damit jeder Einzelne von uns geistlich wächst. Wir preisen dich für die Familie, die wir haben, die Brüder und Schwestern, denen wir dienen und die uns dienen. Wir danken dir für den Schutz der Gemeinde vor Irrlehre, vor Verführung, aber auch für den Schutz, dass wir sicher ankommen an der Ziellinie. Und wir danken dir, dass wir als Gemeinde dich repräsentieren und Menschen zu dir bringen, Menschen zum Evangelium einladen. Und wir bitten, Herr, dass du es weiter tust durch uns als Ortsgemeinde. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.